Fenster abstellen. So. Dann freut es mich sehr, dass ich wieder hier sein darf. Es ist immer eine Freude, euch alle zu sehen. Bevor wir zur Predigt kommen und zur Lesung, wir werden zusammen noch das Unser Vater kurz lesen, so dass wir uns das in Erinnerung rufen, möchte ich noch beten. Lass uns beten. Vater im Himmel, du bist wahrlich im Himmel und wir sind noch hier auf Erden. Und du weißt, Herr, dass wir sehr viele Dinge auch aus deinem Wort oft falsch verstehen und nicht so verstehen, wie wir es verstehen sollten. Aber, oh großer Gott, wir dienen einem allmächtigen, ewigen Gott, der uns auch seinen Geist gegeben hat. Und wir möchten dich nun bitten, Herr, dass du uns Verständnis gibst für dein Wort, sodass wir auch, Herr, in der Erkenntnis und in unserem Herzen auf irgendeine Art in den Himmel entrückt werden dürfen, um deinen Willen vollkommener zu sehen und auch so willig zu sein, wie die Heiligen im Himmel willig sind und die Engel im Himmel willig sind. Hilf uns, o großer Gott. Und wir beten das im herrlichen Namen vom Herrn Jesus Christus. Amen. Matthäus 6. Matthäus 6. Und dort hören wir die wohlbekannten Worte. Da sagt Jesus in Vers 9, deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun, seit dem letzten Mal befinden wir uns in dem dritten Anliegen. Das letzte Mal, als ich hier war, haben wir uns den ersten Teil des dritten Anliegens angeschaut, dein Wille geschehe. Und heute wollen wir den zweiten Teil anschauen. Aber dieses dritte Anliegen passt natürlich wunderbar hinein, wenn wir nur schon das vorangehende Anliegen anschauen, dein Reich komme. Und natürlich dann auch die Frage ist, ja, wie kommt dann Gottes Reich ganz konkret? Nun in dem, dass der Wille Gottes auch hier auf Erden geschieht. Und so kommt das Reich Gottes. Und als wir uns den ersten Teil angeschaut haben von diesem dritten Anliegen, da haben wir gesagt, wenn wir beten, dein Wille geschehe, dann beten wir zuerst einmal dafür, dass wir den Willen Gottes erkennen mögen. Das müssen wir ja tun, Kinder, oder? Bevor wir überhaupt seinen Willen tun können, müssen wir zuerst seinen Willen erkennen. Und das Zweite ist dann, dass Gott uns doch auch willig machen möge, sodass wir willig sind und befähigt werden, seinen Willen zu tun. Denn unser eigener Wille steht oft dem Willen Gottes entgegen. Thomas Manton, einer der Puritaner, sagt, unser eigener Wille ist der stolzeste Feind, den Christus auf dieser Seite der Hölle hat. Und er ist der Grund für all das Unheil, das uns widerfährt. Der große Kampf zwischen uns und Gott ist, wessen Wille soll bestehen? Gottes Wille oder unserer Wille? Und wir Christen kennen diesen Kampf. Die Welt kennt diesen Kampf oft nicht zwischen dem Willen Gottes und unserem eigenen Willen, weil sie tun immer ihren eigenen Willen und denken, ihr eigener Wille, was sie selbst fühlen, ist gut. Kinder, das habt ihr vielleicht auch schon gehört. Sie werden sagen, was du selbst fühlst in deinem Herzen, folge deinem Herzen. Folge deinem eigenen Willen und das ist gut und das will auch Gott. Aber die Bibel sagt natürlich etwas anderes. Dass unser Wille, unser natürlicher Wille oft dem Willen Gottes widerspricht. Und weil es so oft für uns auch selbst Christen so schwierig ist, den Willen Gottes zu tun, gibt uns nun Gott im zweiten Teil dieses dritten Anliegens, dieser dritten Bitte, eine Ermutigung, den Willen Gottes zu tun. Weil wir wissen, und Gott weiß es noch umso mehr, dass eben das oft ein Kampf für uns ist, auch wirklich den Willen Gottes zu tun. Und darum gibt uns Gott eine zusätzliche Hilfe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und genau das wollen wir uns heute anschauen. Unter dem Titel Hilfen, um den Willen Gottes zu tun. Gott gibt uns eigentlich wie zwei Hilfen, zwei Ermutigungen darin. Der erste Punkt, der Maßstab, wie im Himmel. Wie sollen wir Gottes Willen tun? Wie im Himmel, der Maßstab. Und der Anwendungsbereich, zweiter Punkt, so auch auf Erden. Und wenn wir diese Dinge verstehen, wissen wir auch viel mehr, wie wir beten sollen in dieser Bitte, in diesem Anliegen. Lass uns den ersten Punkt anschauen, der Maßstab, wie im Himmel. Nun, wie im Himmel bezeichnet den Maßstab, die Art und Weise, wie wir den Willen Gottes tun sollen. Und hier wird uns ein Beispiel gegeben, sodass wir uns etwas darunter vorstellen können, wie wir den Willen Gottes tun sollen. Und es ist ja so, dass auch wir im Alltag oft Beispiele haben, um etwas besser verstehen zu können. Vielleicht, Kinder, habt ihr schon mal gehört, dass die Eltern gesagt haben, du bist wie ein Elefant im Porzellanladen. Da können wir uns etwas vorstellen, wie ein Elefant im Porzellanladen. Oder er sieht aus, wie er gerade aus dem Bett gestiegen ist. So können wir uns etwas darunter vorstellen. Genau das tut auch der Herr Jesus Christus hier. Dieses Wie ist eben ein Vergleichspartikel, ein Wort, das Dinge vergleicht, sodass wir uns etwas darunter vorstellen können und das dann für uns nehmen können, auch auf Erden. Aber vielleicht, wenn wir hier hören, wie im Himmel, müssen wir uns zuerst noch fragen, ja, welcher Himmel ist dann ganz genau gemeint? Für die meisten von euch ist es wahrscheinlich selbstverständlich. Aber wir nennen ja auch den Himmel, wenn wir hochschauen, nennen wir auch Himmel. Und die Bibel benutzt auch das Wort Himmel eigentlich für drei verschiedene Himmel. Zum einen für den unteren Himmel, dort, wo die Vögel zwitschern. Also wie sie in der Luft umherfliegen, genau das wird zum Beispiel in Hiob 35,11 auch als Himmel bezeichnet. Also die Lufthülle um die Erde herum. Dann das Universum wird in der Bibel auch als Himmel bezeichnet. Dort, wo die Sterne sind. Der Jesus Christus sagt in der Endzeitrede, die Sterne werden vom Himmel fallen. Also auch irgendein physischer Himmel hier. Und dann schließlich wird aber auch der unsichtbare Wohnort Gottes als Himmel bezeichnet. Dort, wo Gott wohnt, dieser dritte Himmel, dort, wo Paulus entrückt wurde und wo er unglaubliche Dinge gesehen und gehört hat. Und es ist interessant zu sehen, dass die Bibel sagt, dass in all diesen drei Bereichen, diesen drei Himmel, der Wille Gottes geschieht. Zum Beispiel Psalm 148, über diesen unteren Himmel heißt es, dass Hagel, Schnee und Dunst und Sturmwind sein Wort, Gottes Wort ausführen. Oder dann auch der Himmel, das Universum, heißt es, dass er Gott diesen Dingen ein Gesetz gab, dem Universum, den Sternen, dem Mond ein Gesetz gab. Und sie überschreiten dieses Gesetz nicht. Sie gehorchen sogar. Diese Dinge, die eigentlich kein Leben in sich selbst haben. Wir tun den Willen Gottes. Aber ganz speziell, wenn wir natürlich hier hören, wie im Himmel, so auch auf Erden, dann meint es eben diesen Wohnort Gottes. Diesen Wohnort Gottes, wo Gott ist. Wie in der Anrede. Unser Vater, der du bist, im Himmel. Der Wohnort ist hier in erster Linie gemeint. Und gemäß diesem Maßstab sollen auch wir den Willen Gottes tun. Denn dort wird der Wille Gottes vollkommen getan. oder? Ohne Widerspenstigkeit, ohne Widerwilligkeit. Und er wird im vollen Umfang ausgeführt. Nun aber fragen wir uns vielleicht, ja, aber wie sieht dann dieser Wille im Himmel genau aus von Gott? Ist der dann vielleicht ein bisschen anders als auf Erden? Nein, natürlich nicht. Die Antwort ist ziemlich einfach. Denn Gott, und das haben wir auch kennengelernt in der letzten Predigt, haben wir gesagt, es gibt ganz klar einen verborgenen Willen Gottes, aber es gibt eben auch einen offenbarten Willen Gottes. Und Gott will, dass wir den offenbarten Willen tun. Und das ist genau der gleiche im Himmel wie auch auf Erden vor Gottes Thron. Die Substanz des Willen Gottes verändert sich grundsätzlich nicht. Das moralische Gesetz verändert sich grundsätzlich nicht. Und darum beten wir ja auch, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gott möchte, dass sein Wille in beiden Bereichen geschieht, in beiden Sphären geschieht. Gott ändert sich nicht und sein Wille ändert sich nicht von einem Ort zum anderen Ort. Das, was er uns offenbart. Natürlich hat er einen geheimen Ratschluss. Aber nach dem sollen wir nicht fragen. Wenn wir gemäß einem offenbarten Willen leben, dann leben wir gut und Gott wohlgefällig. Das gefällt Gott. Das andere ordnet er in seiner Vorsehung. Und wenn wir wissen, dass Gott sich nicht verändert und sein Wille sich nicht verändert im Himmel und auch auf Erde nicht, dann ist doch das etwas Unglaubliches und etwas Gewaltiges. Denn wir sehen, dass Gott ein Gott von ultimativer Stabilität ist. Und sich nicht ändert, wie das auch immer wieder in der Bibel gesagt wird. Zum Beispiel Maleachi 3,6, wo es heißt, ich, der Herr, verändere mich nicht. Sein Wille bleibt bestehen und ist gleich an verschiedenen Orten. Und das ist ein großer Trost für uns, zu wissen, dass Gott sich nicht verändert. Sein Wille verändert sich nicht. Er sagt nicht irgendwie, ja gut, das dritte Gebot gefiel mir damals und heute jetzt nicht mehr und ich verändere mich nicht. Dann wäre er ein willkürlicher Gott. Ist aber nicht. Gott kann sich nicht verändern. Er verändert sich nicht. Er wird nicht gerechter oder allmächtiger, denn er ist schon absolut allmächtig und gerecht, absolut vollkommen. Und das heißt auch, dass seine Liebe uns gegenüber natürlich konstant bleibt. In Christus. Kinder, versteht ihr das? Gottes Liebe in Christus verändert sich uns gegenüber nicht. Er liebt uns nicht mehr oder weniger, sondern vollkommen in Christus. Das ist ein Gott, der sich nicht verändert. Aber hier natürlich, wenn wir hier beten, wie im Himmel, so auch auf Erden, geht es nicht in erster Linie um die Substanz, den Inhalt seines Willens, sondern mehr um die Art und Weise, wie wir diesen Willen tun sollen. Wie wir diesen Willen tun sollen. Es ist der Maßstab. Es ist der Maßstab, wie wir den Willen Gottes tun sollen. Und um das rauszufinden, wie wir ihn tun sollen, dann fragen wir uns eben, ja, wie sieht es dann aus, wenn dieser Wille im Himmel getan wird, der Wille Gottes? Wie führen die Engel vor dem Thron Gottes den Willen Gottes aus? Wie führen die Nationen, die Seelen der Nationen, die vor dem Thron Gottes sind, gemäß Offenbarung 7, wie führen sie den Willen Gottes aus? Zögern sie je, den Willen Gottes zu tun? Fragen sie sich, ist das gut für mich, den Willen Gottes zu tun? Denken die Engel vielleicht, ja, heute möchte ich den Willen Gottes nicht tun. Oder heute möchte ich ein bisschen zuwarten, bis ich den Willen Gottes tun werde. Oder glauben sie echt, die Heiligen vor dem Thron Gottes, nun, ich werde glücklicher werden, wenn ich den Willen Gottes nicht tue? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Sie sind nie so, wie im Psalm 32 beschrieben wird, wie ein Ross oder ein Maultier, die keinen Verstand haben, welche mit Zaum und Zügel gebändigt werden müssen. Die sind nie so im Himmel. Die geheiligten Heiligen und die Engel sind nicht so. Sie tun jederzeit, fröhlich, sofort, unmittelbar den Willen Gottes. Ein Wort geht hervor aus dem Mund Christi und sie tun es. Und sie wissen, es ist das Beste in der Welt, was ich tun kann, den Willen Gottes zu tun. Sie sagen beständig vor dem Thron Gottes, am Wohnort Gottes, ich möchte heute deinen Willen tun. Nichts anderes möchte ich tun. Sie haben keinen Zweifel daran, ob dieser Wille gut ist oder schlecht ist. Nein, sie wissen, er ist gut, er ist vollkommen. Und diesen Willen möchten wir tun. Sie sind nie wie ein Ross oder ein Maultier, das keinen Verstand hat und mit Zaum und Zügel gebändigt werden muss. Sondern sie tun jederzeit den Willen Gottes. Genauso sieht die Willigkeit im Himmel aus. Wie im Himmel. Dein Wille geschehe wie im Himmel. Er wird eifrig, sofort, unmittelbar gemacht. Und selbstverständlich verstehen wir, dass die Engel und die geheiligten Heiligen einen Vorteil haben, denn sie kämpfen nicht mehr mit dem alten Fleisch. Sie kämpfen nicht mehr mit dem alten Fleisch. Sie haben keine Konflikte zwischen diesem Bösen, das weiterhin in uns auch ist und an uns anhängt. Und sie sind auch beständig in der Gegenwart Gottes, was etwas Herrliches ist, etwas Unglaubliches. Und wir wissen, sie haben einen Vorteil darin, aber trotzdem sollen sie uns zum Gehorsam anspornen. Darum sagt der Herr Jesus Christus das, dein Wille geschehe wie im Himmel. Wir sollen eigentlich wie in den Himmel entrückt werden und wir sollen uns überlegen, wie würden wir im Himmel handeln? Und genau gleich wollen wir dann auch auf der Erde so handeln. Und wir sollen uns auch immer wieder daran erinnern, auch wenn es schwer ist, dass wir bereits mit Christus in diesen himmlischen Örtern sind. Wir sind unzertrennlich mit ihm verbunden durch den Glauben. Niemand kann dieses Band zerreißen. Und auf eine Art und Weise sind wir durch den Glauben bereits im Himmel und wollen seinen Willen tun. So sehen wir, das war der Maßstab wie im Himmel. Das bringt uns aber zum Anwendungsbereich. So auch auf Erden. So auch auf Erden. Nachdem der Jesus Christus uns den Maßstab gegeben hat, wendet der Jesus Christus diesen Maßstab dann auch an. Und das eigentlich kompromisslos. Wie im Himmel, so auch auf Erden. Sollte kein Unterschied geben. Wie im Himmel geschieht, soll er auch auf Erden geschehen. Dieser Wille Gottes soll nicht nur dort geschehen, wo es einfach ist, den Willen Gottes zu tun und für uns dann natürlich sein wird. Eines Tages, ist das nicht gewaltig, Kinder zu denken? Eines Tages wird es absolut natürlich in Christus für uns sein, den Willen Gottes zu tun. Wir werden nie irgendwie einen zweiten Gedanken daran zu verschwenden, ob wir es nicht tun sollen. Nie. Und ich freue mich auf diesen Tag. Freust du dich auf diesen Tag? Diesen Willen Gottes zu tun. Aber er sagt eben auch, dass auf Erden geschehen soll. Und dieser Anwendungsbereich erstreckt sich auf die ganze Erde. Was will uns Christus damit sagen? Nun, zuerst einmal ist dieser Anwendungsbereich an uns selbst anzuwenden, und zwar in jedem Lebensbereich. Nicht nur wie im Himmel so in der Kirche am Sonntag, sondern in allen Lebensbereichen wollen wir diesen Willen tun, wie er im Himmel geschieht. Wir möchten seinen Willen tun, in der Familie, in der Ehe, am Arbeitsplatz, in deinem Herzen, wo sonst niemand hinschaut, wollen wir den Willen Gottes tun. Und schließe keinen Lebensbereich aus. Keinen einzigen Lebensbereich soll ausgeschlossen werden von dem Willen Gottes. Und so ist es auch sehr wichtig, dass wir das nicht irgendwie vergeistlichen. Vielleicht eine Klosterkultur. Und manchmal sehen wir zwei Extreme auch in der Kirchengeschichte. Zum Beispiel die Pharisäer waren bei einem Extrem, dass sie eigentlich das Äußerliche auf Kosten des Innerlichen betonten. und gedacht, ja, wenn ich irgendwie äußerlich gut dastehe von den Leuten und niemand sieht, dass ich irgendwie anders denke, dann ist das absolut in Ordnung und ich bin gerecht. Und heute hören wir vielleicht manchmal das andere Extrem, dass irgendwie sagt, ja, solange es irgendwie im Herzen stimmt, spielt es ja keine Rolle, was ich äußerlich tue. Das stimmt natürlich genau gleich nicht. Denn wenn etwas im Herzen ist, zeigt sich das auch außen. Und wenn sich außen nichts zeigt, dann ist vielleicht auch nichts im Herzen drin. Das sagt der Jesus Christus ganz klar. Ein guter Baum bringt gute Früchte. Und ein schlechter Baum bringt schlechte Früchte. Und wovon sein Herz voll ist, davon redet sein Mund. Ist ganz klar. Somit betrifft es auch unser Herz. Aber dann eben auch die ganze Erde. Denn das Evangelium des Reiches muss nicht auf irgendeinen Ort beschränkt werden. Nicht nur auf dieses Gebäude hier beschränkt. Nicht nur auf Basel beschränkt. Nicht nur auf die Schweiz beschränkt. Sondern sein Wille soll überall geschehen. Auf eine willige Art und Weise. Darum verkündigen wir das Evangelium. Darum sehnen wir uns danach, dass auch eine Erweckung in der Schweiz stattfindet. Und ich hoffe, ihr habt den Glauben dazu nicht verloren, sondern betet dafür. Wenn ihr nicht mehr dafür betet, dann haben wir keine Hoffnung mehr. Dann fragen wir uns aber vielleicht, wenn wir diese Gedanken haben, wie auf so auch auf Erden, ja, aber ist es nicht so, dass Gottes Wille so oder so geschieht? Dass Gottes Wille so oder so geschieht. Und auf eine Art und Weise stimmt das natürlich auch. Gott hat seine Vorsehung, er hat keinen Plan B, C, D oder was auch immer, er hat einen Plan, einen Ratschluss, einen Plan der Vorsehung und sein Wille geschieht. Aber vor allem geschieht immer sein Wille beim verborgenen Willen. Aber dennoch hat er uns einen offenbarten Willen gegeben, nach dem wir leben müssen. Wir können nie, wenn wir versuchen, eine Entschuldigung zu finden, zu sagen, ja, es ist ja der verborgene Wille, ist alles in Ordnung. Sondern wir möchten gemäß dem offenbarten Willen Gottes leben. Genauso, wie es heißt in 1. Mose 29. Und das hat, glaube ich, das letzte Mal so wunderbar, 5. Mose, das so wunderbar zusammengepasst, weil dort hatten wir genau die Parallellesung vom Katechismus auch in diesen Versen drin. 5. Mose 29. Wir möchten uns einfach nochmals daran erinnern. Und dort heißt es, was verborgen ist, das steht bei dem Herrn, unserem Gott. Was aber geoffenbart ist, das ist ewiglich für uns und unsere Kinder bestimmt, damit wir alle Worte dieses Gesetzes tun. Und dafür beten wir auch, wenn wir beten, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Natürlich beten wir auch, dass er seinen Willen ordnet und seine Vorsehung ordnet. Und das wissen wir, das tut es. Aber dass auch sein offenbarter Wille immer mehr durchdrückt in unserem Leben und auch im Leben unserer Nächsten. Wenn wir so dann beten, weil der Jesus Christus uns dieses Unser Vater gegeben hat, dann haben wir auch Zuversicht, dass er uns hört. Wenn wir beständig immer wieder beten. Beständig immer wieder dieses Anliegen vor Gott bringen. Somit wollen wir beten, dass sein Wille auf Erden geschieht, genau gleich wie er im Himmel geschieht. Die nächste Frage aber ist, ja, uns fehlt ja oft die Kraft aber dazu, seinen Willen zu tun. Wenn wir das hier lesen und hören vom Herrn Jesus Christus, so kompromisslos wie es ist, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden, dann sehen wir und fühlen wir manchmal fast schon die Distanz zwischen dem, wie wir leben und wie wir leben sollten. Und wir wissen, dass auf dieser Erde tun wir den Bruchteil seines Willens. Und das stimmt, die Forderung ist riesig. Und das löst meistens zwei Reaktionen auf. Oder sagen wir mal zwei negative Reaktionen aus. Das eine ist Verzweiflung. Und das andere Relativierung. Und beide Dinge sind falsch. Zuerst einmal Verzweiflung. Wenn wir diese Dinge hören, diesen hohen Standard hören, dann sind wir vielleicht verzweifelt und wir sind entmutigt. Aber das möchte Gott nicht. Ja, vielleicht zu Beginn, damit wir überführt werden von der Sünde und wie wir nicht gerecht leben können. Aber dann führt er uns zum Herrn Jesus Christus. Und wir können darüber nachdenken und denken, ja, er hat genau das erfüllt, was wir hier sehen, in diesem Anliegen. Wie im Himmel, so auch auf Erden. Da gab es keine Diskrepanz. Wie Jesus gelebt hat in der ewigen Dreieinigkeit, wie er gelebt hat danach auf Erden, hat immer den Willen Gottes getan. Absolut vollkommen. Und sein menschlicher Wille hat sich Gottes Wille untergeordnet von seiner menschlichen Natur. Und dann sehen wir unseren Herrn Jesus Christus an. Wir wissen, dass er alles erfüllt hat. Und wir können Ruhe in ihm finden. Und aus dem heraus möchten wir neuen Gehorsam haben. Und immer wieder streben genau nach diesem Standard. Aber in der Gnade stehen im Wissen, dass wir nicht mehr unter dem Fluch des Gesetzes sind. Diesem Fluch, dass wir es halten müssen, dass wir leben können. Jetzt können wir nämlich in Christus leben und nun wollen wir es halten, weil wir ihn lieben. Und der Geist in uns wirkt, dass wir diesen Willen tun wollen. Also sollen wir nicht verzweifeln. Aber eine weitere Reaktion ist vielleicht Relativierung. Zuerst vielleicht bei Nichtchristen. Ja, man kann ja nicht perfekt sein, oder? Haben wir schon viel gehört. Jeder sündigt mal ein bisschen. Also wenn ich 60% erreicht habe, wie in der Schule mit einer 4, komme ich durch bei Gott. Relativierung ist falsch. Gott hat einen vollkommenen Standard. Nichts außer 100% muss erreicht werden. Aber manchmal ist es auch so, dass Christen gerne relativieren. Ja, ich bin gerecht in Christus. Jetzt spielt es nicht mehr so eine Rolle, wie ich lebe. Spielt überhaupt nicht so eine Rolle. Ich bin ja schon gerecht wie Christus durch den Glauben. Aber auch das ist falsch. Denn die Liebe soll uns antreiben. Und manchmal sogar die Pflicht soll uns antreiben, weil er unser König ist. Soll uns antreiben, gemäß seinem Willen zu leben und diesen hohen Standard zu haben und nicht zu beten oder zu denken, dein Wille geschehe, wie es Hans-Ueli tut, möchte ich es auch tun. Sondern immer den höchsten Standard zu haben, wie im Himmel, so auch auf Erden. Den Standard Christi zu haben, das Niveau nicht zu senken und daneben in dem aber nicht entmutigt zu sein, denn wir sind oft entmutigt und darum müssen wir unseren Blick immer wieder auf Christus wenden. Und wir kommen vor ihn und wir bitten um Vergebung immer wieder, jeden Tag. Ich hoffe, wir tun es jeden Tag, weil ich sündige jeden Tag. Ich bin auch überzeugt, ihr sündigt jeden Tag. Und wir brauchen Christus jeden Tag. Und wir sagen oft sicherlich wie Paulus, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Also wollen wir Christus ergreifen und dann auch nicht den Lügen Satans glauben. Denn wenn wir durch den Glauben mit Christus verbunden sind, liebe Kinder, dann sind wir begraben mit Christus und wieder auferweckt worden mit Christus. Das bedeutet, der alte Adam mit der Sklavenherrschaft über der Sünde ist gestorben und hat keine Macht mehr als Sklavenmeister über uns. Sondern jetzt ist Christus unser Meister. Und wir müssen die Sünde nicht tun. Und wenn das nächste Mal der Satan kommt und dir in das Ohr hineinflüstert, nein, du musst es tun, du hast so oder so keine Chance, dieser Versuchung standzuhalten, dann kannst du sagen, das stimmt nicht. Ich bin nicht mehr Sklave der Sünde, weil mein alter Mensch gestorben ist mit Christus. Und nun lebe ich im neuen Menschen. Und das soll uns ermutigen. Wir sind nicht in Christus machtlos, sondern in Christus haben wir die Welt besiegt und die Sünde besiegt, auch wenn wir oft noch sündigen. aber sind nicht mehr Sklaven der Sünde. Das war der Anwendungsbereich, der zweite Punkt. Nun kommen wir noch zu ein paar Anwendungen. Die erste Anwendung ist, wie wir eigentlich immer wieder sagen müssen beim Unser Vater, bete diese Bitte, bete dieses Anliegen, bring es vor Gott, bete es beständig. Unser Vater ist ein Gebet, das ich persönlich jeden Tag bete und es gebrauche, um mein eigenes Gebetsleben zu ordnen vor Gott. Das heißt nicht, dass ich nur diese Worte sage, aber es ordne, wenn ich bete, dein Reich komme, dann bete ich ganz speziell für die Kirche, für die Mission und so weiter und so fort. Dein Wille geschehen, da bete ich so oft dafür, zuerst einmal bei mir anfangen, dass ich dein Wille tun kann, aber auch andere den Willen Gottes tun können und so weiter und so fort. So wollen wir das auch tun, dass wir auf Erde so leben können, als ob wir bereits vor Gott wären im Himmel. Das bekannte Gebet, denke ich, von Augustinus geht genau in das hinein auch. Befiehl, was du willst, gib, was du befiehlst. Und Gott gibt uns die Kraft dazu. Zweiter Anwendungspunkt ist eigentlich eine Frage. Mit wem vergleichen wir uns in unserer Willigkeit? Vergleichen wir uns mit Hans und Heidi? Tut mir leid, wenn Hans oder Heidi hier ist. Oder vergleichen wir uns mit Christus? Die Pharisäer haben immer andere genommen, um sich zu fragen, ja, im Vergleich mit dieser Person bin ich ziemlich gut. Wir wollen uns mit Christus vergleichen. Und mit den Engeln im Himmel, die vor dem Thron Gottes sind und die geheiligten Seelen, die vor dem Thron Gottes sind. Dritter Anwendungspunkt. Vergiss die Gnade und die Liebe Gottes nicht. Vor allem, wenn wir uns viel beschäftigen mit dem hohen Maßstab und dem Anwendungsbereich, was wir tun sollen, dann möchten wir aber immer wieder fest gegründet sein in der Gnade Christi, in seiner Gerechtigkeit. Und wenn sein Geist uns nicht stützen würde, dann würden wir scheitern und wirklich abfallen. Aber wir werden nicht abfallen, weil er uns eine Wiedergeburt geschenkt hat und uns hält bei sich. Und wir sollen nicht denken, oh, heute hatte ich einen guten Tag, Gott liebt mich heute ein bisschen mehr. Und übermorgen habe ich einen schlechten Tag und Gott liebt mich weniger. Völliger Blödsinn. In Christus ist seine Liebe konstant. Ja, natürlich, selbstverständlich kommt diese Liebe manchmal vielleicht nicht so durch die Wolken unserer eigenen Sünde. Und Gott züchtigt uns, aber in Christus ist seine Liebe konstant. Und dann schließlich schaue vorwärts zu dem Tag, wo es eines Tages genau so sein wird. Lies die 10 Gebote durch. Und jetzt sehen wir diesen großen Abstand zwischen uns und den 10 Geboten. Eines Tages werden wir genau so sein, wie die 10 Gebote es beschreiben. Genau so. Lass uns beten. O Herr, wir danken dir für diese Hilfe, deinen Willen zu tun. Und somit möchten wir dich bitten, dass du uns hilfst, wenn wir beten, dass wir darüber nachsinnen, wie wir vor dem Thron Gottes stehen in Christus und dann natürlich selbstverständlich deinen Willen vollkommen tun wollen, sofort, unmittelbar. Und hilf uns danach, das auf Erden anzuwenden. Vergib uns, Herr, unsere große Schuld und wir danken dir, dass wir diese Zuversicht haben, dass du uns vergibst im Herrn Jesus Christus. Amen. Dann singen wir ein Lied 82. Ja, genau.